2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 28. April 2026, ja, so etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja, in dieser Partie spielt der Tabellen-16. Gegen den Tabellen-10. Was dieses Spiel für uns bedeutet, muss ich, glaube ich, hier niemandem erzählen in diesem Podcast. Welche Bedeutung dieses Spiel doch für den ersten FSV hat, das werde ich heute mit meiner Gesprächspartnerin Felicitas von den Hinterhofsängern aus Mainz besprechen. Moin Felicitas.
Gute.
Schön, dass du da bist. Du warst letzte Saison schon einmal bei mir, bei uns zu Gast. Trotzdem vielleicht nochmal, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der erste FSV Mainz 05?
Also ich bin Felicitas Budde, ich wohne hier im wunderschönen Mainz. Ich sitze gerade in unserer schönen Altstadt bei bestem Sonnenschein und ich bin Teil eines Podcast-Kollektivs, die Hinterhofsänger. Ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt der geläufigste Name, den man vielleicht mit Mainz 05 verbindet. Wir haben hier in Mainz natürlich eine lange Fasnachtstradition und es gibt einen Fasnachtschor, die Hofsänger. Und weil wir uns nur im Hinterhof über sowas Profanes wie Fußball unterhalten, sind wir die Hinterhofsänger. Und wir sind ein Podcast, wir haben vor, oh Gott, 8 Saisons losgelegt, zu dritt, Jan, Bene und ich, und sind jetzt seit 2 Saisons zu einem größeren Team gewachsen, auch mit tatkräftiger Unterstützung von Sportredakteuren hier in Mainz. Und wir sprechen jede Woche Montag um 19.05 Uhr über den ersten FSV Mainz 05.
Natürlich um 19.05 Uhr und nicht um 19.10 Uhr. Das machen wir dann ja eher.
Genau, da seid ihr dann dran.
Richtig, genau. Ja, da schon mal vorab gesagt, du hattest gerade schon Bene erwähnt. Bene wird dann mein Gesprächspartner auch im Nach dem Spielgespräch sein, weil du zu tun hast, ne?
Yes.
So machen wir das, genau. Ja, dann vielen Dank schon mal für die Vorstellung, Felicitas. Wir gucken gleich mal rein beim ersten FSV Mainz 05, was gerade sportlich so los ist, beziehungsweise muss ich mal einen Schritt zurückgehen, weil der Dezember letzten Jahres nicht ganz unwichtig war für eure weitere Entwicklung. Also wir erinnern uns daran, ihr seid mit Bo Henriksen in die Saison gestartet. Der wurde nach 0-4 in Freiburg am 12. Spieltag entlassen. Dann musstet ihr euch nach einem neuen Trainer umsehen und zum Unglück aller Unioner aus Berlin wurde das am 14. Spieltag dann Urs Fischer. Der ist dann direkt mit dem 2-2 bei den Bayern gestartet und danach sind wir bei euch zu Besuch gewesen. Haben 0-0 gespielt, war echt ein unterirdisches oder ein ziemlich anstrengendes Spiel. Für uns war der Punkt, glaube ich, ganz in Ordnung. Zu diesem Zeitpunkt wart ihr auf Platz, also relativ weit unten irgendwie, also auf Platz 18. Wir kamen mit einem 2-1 Heidenheim-Sieg nach Hause so und wir sind irgendwie auf diesem Relegationsplatz geblieben, seitdem mehr oder weniger, während ihr euch ganz steil entwickelt habt im Verlauf der Saison. So, jetzt habe ich viel geredet. Meine Frage ist, was hat sich denn mit Urs Fischer geändert?
Also ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Ich glaube, so in Mainz ist es jetzt ehrlicherweise, und das ist eigentlich schlimm, wenn man das mal so ausspricht, das dritte Mal, dass wir so ein Rückrundenwunder gebraucht haben. Also wir hatten das schon mit Bo Svensson, der dann kam. Und wir mussten das jetzt mit Bo Henriksen dann vorletzte Saison wieder machen. Und jetzt war es dann Urs Fischer, der uns aus dem Tabellenkeller rausholen musste. Und ich glaube, für alle 05erInnen hier war oder ist Urs Fischer so ein bisschen lieber auf den zweiten Blick, weil wir doch auch mit Bo Henriksen einfach jemanden hatten, der extrem emotional war, der sehr stark über, sag ich mal, über die Emotion kam und dieses Anheizen und den Zusammenhalt mit den Fans, der eine unfassbare Saison 24-25 mit der Mannschaft hingelegt hat und wir uns für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert haben.
Für die Conference League, ne?
Genau. Und da lief es auch ganz, also gar nicht so schlecht. Wir haben, man könnte jetzt meinen, dass das europäische Geschäft uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat in der Hinrunde. Aber es war tatsächlich so und das haben uns auch einige Spieler in Gesprächen bestätigt. Bei Bo Henriksen ging es viel um individuelle Verantwortung auf dem Rücken der einzelnen Spieler. Und war weniger taktisch geprägt. Und ich glaube, das ist was, was Urs Fischer sehr schnell zu Beginn einfach gut erkannt hat und sofort umgemünzt hat. Also Christian Heidel hat auch bei der Antritts-PK von Urs Fischer gesagt, dass sie eigentlich einen, in Anführungszeichen, Gegenentwurf zu Bo Henriksen haben wollten, was viele erstmal, sag ich mal, auf die kommunikative Ebene gezogen haben. Aber es hat sich jetzt dann doch wirklich in der Zeit, in der Urs Fischer jetzt hier aktiv ist, gezeigt, dass es tatsächlich eher um eine strikte taktische Ausrichtung geht, um auch strategische Alternativpläne, wenn Spiele mal nicht so laufen, wie sie das sollen. Und das, was uns auch bei den letzten beiden Malen extrem geholfen hat, ist jetzt auch hier wieder der Fall. Die Spieler haben klare taktische und Anweisungen und Aufgaben, die sie im, sag ich mal, im Gerüst der Mannschaft zu erfüllen haben. Und nachdem wir jetzt wirklich dann, sag ich mal, diese Urs-Fischer-Tabelle ist ja durch alle Medien gegeistert. Es war am Anfang viel, du hast schon gesagt, zwei Unentschieden, einmal gegen die Bayern, einmal gegen euch. Und so ab Januar hat sich das dann auch Richtung drei Punkte entwickelt. Und wir haben uns da peu à peu aus dem Tabellenkeller befreien können. Und jetzt kommen wir wirklich an einen Punkt, wo wir sagen, die Mannschaft ist da, dass sie taktisch extrem geschult wurde. Natürlich mit diesem klassischen Urs-Fischer-Stil. Aber dass es trotzdem offensiv extrem gut funktioniert, weil einfach gewisse Spieler wie zum Beispiel Kai Schusano oder auch Nadim Amiri oder Paul Nebel immer noch genug Freiheiten genießen, um in diesem System auch mal ihr Ding machen zu können.
Mhm. Ja, das ist auch der große Unterschied, glaube ich, zu Berlin. Da ging es ja wirklich komplett übers Kollektiv. Wer da nicht mitgezogen hat, war sofort raus. Hier hat man natürlich, war ja auch immer die große Frage, ne? Wie kommt Urs Fischer irgendwie dann so mit den individuell guten Spielern, wie du schon sagst, wie Amiri oder auch Paul Nebel irgendwie zurecht? Aber scheint ja ganz gut zu funktionieren, ne?
Ja, ich glaube, das musste sich auch zurechtruckeln. Ich meine, was man auch bei der ganzen, sag ich mal, Saisongeschichte nicht außer Acht lassen darf, ist, dass sich unser Außenverteidiger Anthony Cassie relativ früh in der Saison schwer verletzt hat. Der ist 7 Monate ausgefallen. Der hat jetzt 2 Spiele wieder gemacht. Und das ist halt auch so ein Element gewesen unter Bo Henriksen, wo du sagst, das ist einfach ein Spieler, der extrem spielintelligent ist, der nach vorne denkt, der unheimlich präzise lange Bälle aufschlagen kann, wovon wir viel profitiert haben. Das hat uns einfach gefehlt. Aber wir haben auch immer wieder den Punkt gehabt, dass die Mannschaft, dass Fehler passiert sind, gerade in diesem, sag ich mal, in diesem Umschaltspiel oder auch vom Aufbau hinten raus, die dazu geführt haben, dass jemand wie Nadim Amiri ganz schnell in so einem Modus war mit, ich helfe hinten aus, trage den Ball mit bis nach vorne und schieße dann noch das Tor und sich dabei meistens verzettelt hat. Und jetzt ist wirklich so ein Moment eingekehrt, wo einfach klar ist, wer welche Aufgaben hat. Und da kann dann jemand wie Amiri auch mal sagen, okay, es gibt einfach für mich einen bestimmten Punkt, ab dem greife ich ein und vorher wird das schon auch irgendwo das Kollektiv richten. Also da, das ist, glaube ich, das ist eine Idee, von der wird sich Urs Fischer nie ganz verabschieden. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit so einem Spieler wie Nadim Amiri im Moment.
Mm, gut, der bringt sowieso seine Leistung jetzt ja sowieso, seitdem er bei euch ist. Ne? Immer mal, also vielleicht mal ein ganz kleines Loch, aber eigentlich durchweg gehen, macht er seine Scorer ja eigentlich. Ne? Und ist halt der Spielführer, würde ich sagen. So. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der hatte natürlich jetzt auch Pech, dass er sich im Januar verletzt hat. War ja auch von Mitte Januar bis Ende März tatsächlich raus mit einer Fußverletzung. Aber er träumt halt auch noch von seiner WM-Kader-Nominierung. Mhm. Und das merkt man halt an der einen oder anderen Stelle auch, dass er sich natürlich auch irgendwo ins Schaufenster stellen will und dann halt eben mal ein Dribbling zu viel ansetzt und damit auch nicht immer unbedingt erfolgreich ist.
Ja. Ja, ich hatte das auch so damals das Gefühl, als Henriksen entlassen worden ist, er war so ein bisschen so ein Buddy auch von Henriksen, ne? Und war sehr, sehr enttäuscht, dass der entlassen worden ist, ne?
Ja, also Nadim war halt ein absoluter Führungsspieler unter Bo und hatte da eben auch die Möglichkeiten, auch mal Ambitionen zu formulieren, was jetzt in Mainz, wo Christian Heidel in jedes Mikro, was er nicht vor die Nase gehalten bekommt, sagt, wir brauchen den Klassenerhalt und das ist das Einzige, was bei Mainz 05 zählt. Da hatte halt Nadim Amiri, unterstützt von Bo Henriksen, schon auch mal die Möglichkeit zu sagen, wenn wir Europa machen können, dann wollen wir das. Und wenn wir nach Leipzig ins Finale kommen in der Conference League, dann wollen wir das. Und das waren schon Töne, die eher neu waren für Mainz 05. Und ich glaube, da war auch so ein bisschen, da war er einfach als Leader sehr gefordert und das hat er aber auch dankend angenommen.
Gut, vielleicht nochmal so in die Winterpause geschaut, wo ja Urs Fischer nicht so ganz von ablassen konnte, ist so sich so einen kleinen Sturm wie bei Union Berlin damals zusammenzustellen, so von der Spielanlage her. Und ja auch direkt, also ein Gerardo Becker war ja auch bei Union und ein Philipp Tietz. Wie siehst du diese beiden Zugänge? Wie wichtig sind die für euch im Sturm?
Also es war schon nach der Hinrunde deutlich zu erkennen, dass wir offensiv nachlegen müssen. Wir hatten im Sommer ziemliche Querelen, auch vereinsintern, weil Nelson Viper, der ja bei uns U19-Meister auch geworden ist und einfach ein Nachwuchstalent ist, auf den viel gesetzt wird, der hat sich ein bisschen in Vertragsverhandlungen, ich sag mal, geziert. Und mit dem Abgang von Johnny Burkhardt war einfach klar, dass wir einen Goalgetter brauchen vorne drin und dass das eigentlich eine ganz klare Aufstellung auch an Nelson Viper war, der dann aber tatsächlich seine Einsatzzeit nicht bekommen hat. Mhm. Und wir hatten niemanden vorne drin, der wirklich effektiv Richtung Tor gehen konnte. Paul Nebel, der ja beim Hinspiel letzte Saison auf St. Pauli seinen Durchbruch hatte, konnte an die Saison, auf die Vorsaison nicht anknüpfen, also war auch nicht offensiv der Mann, den man vielleicht da gebraucht hätte. Und von daher war das schon, sagt das sehr nahe, dass wir uns einfach offensiv verstärken müssen, mussten. Ob das jetzt Philipp Tietz mit diesen korportierten 4 Millionen sein muss, weiß ich nicht. Also er ist ein Typ, er ist in Mainz angekommen. Das ist auch einfach ein guter, sag ich mal, ein guter Part für Nadim im Spiel. Arbeitet sehr viel, verteidigt auch tatsächlich sehr offensiv die Bälle da, wo er gebraucht wird. Konnte jetzt aber an den Anfangshype, den er hier so ein bisschen ausgelöst hatte, leider nicht wirklich anschließen. Und wir warten auch immer noch darauf, dass er einfach mehr Tore schießt. Und bei Geraldo Becker, das war so ein ja fast schon Last-Minute-Transfer in dieser Transferperiode, wo wir gedacht haben, so, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir wirklich Union Berlin 2.0? Man darf halt in der Rechnung auch nicht vergessen, dass wir neben Geraldo Becker und Tietz auch Silas geholt haben, der keine Einsatzminuten hatte bei Stuttgart, der sich dann leider im Spiel gegen, Olmütz verletzt hat.
Richtig halt, schwer auch, ne?
Ja, Schien- und Wadenbeinbruch. Also da wurde offensiv wirklich, wirklich viel Geld in die Hand genommen.
Und ja, vor allen Dingen, das ging so gut los mit Silas. Hat der nicht irgendwie gleich ein Tor geschossen in Leipzig? Ich glaube, ja, ne?
Als der war auf jeden Fall beim Spiel gegen Köln Mitte Januar ganz knapp davor. Und das war halt dann der Moment, wo Philipp Tietz auch noch wirklich richtig, richtig gut war. Der ist dann leider irgendwie in so ein kleines Loch gefallen.
Ja. Aber ja, ihr musstet reagieren, ne? Auch Benedikt Hollerbach natürlich auch irgendwie so für, man sagt, so 10 Millionen von Union ja gekommen. Der hat ja auch eine der schwereren Verletzungen, die man haben kann im Profifußball. Also der hat einen Achillessehnenriss, ne? Der fällt dann ja auch noch länger aus. Wie ist da der Gesundungsstand bei dem, weißt du das?
Ja, also der wird die Saison keine Partie mehr für Mainz 05 bestreiten. Und dann ist einfach zu gucken, wie er zurückkommt, ne?
Ja, okay. Ja, und Nelson Viper konnte das auf jeden Fall nicht bestätigen, was ihm irgendwie nachgesagt worden ist, der Nachfolger von Johnny Burkhardt zu werden. Hat 0 Tore, ist, glaube ich, immer, wird immer nur eingewechselt, ne?
Genau, also der hat einen ganz schweren Stand, hat in der Conference League, weil wir da Geraldo Becker nicht mehr nachnominieren konnten, Einsatzzeiten bekommen. Und gegen Gladbach hat er ja dann tatsächlich auch ein spätes Tor gemacht, das zwar abseits war, aber das wäre so ein Moment gewesen, wo wir alle gedacht haben, ach Nelly, jetzt belohn dich endlich mal dafür. Und es ist halt auch, es war unter Bo Henriksen hatte er einen sehr schweren Stand, gerade auch, weil da wohl im Sommer viel vorgefallen ist, aber auch unter Urs Fischer kommt er nicht richtig auf die Beine.
Gut, um nochmal auf die Tabelle zu gucken. Also ihr habt euch da seit dem Winter sukzessive nach oben gearbeitet. Also man kann eigentlich sagen, egal was noch passiert, mehr oder weniger, ihr werdet nicht absteigen. Klar, ihr braucht irgendwie noch rechnerisch irgendwie so einen Punkt, sage ich mal, aber das sieht schon gut aus. So, was hat denn, also wenn du nochmal so ein, zwei Details nennst, was hat Urs Fischer einfach nochmal angepasst, außer dieses Kollektivartige? Oder ist es das schon gewesen tatsächlich?
Ja, also ich glaube, ein Transfer, der im Winter noch getätigt wurde, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist Stefan Posch. der einfach defensiv in der Innenverteidigung gekommen ist, wo wir extrem anfällig waren, wo wir in der Vorsaison viel auf Stefan Bell setzen konnten, der halt jetzt auch schon fast Fußballrentner ist und der auch an die Leistung der Vorsaison nicht richtig anknüpfen konnte. Der hat auch jede Spielminute gemacht, seit er da ist, ist eine absolute Bank und ist eben auch so ein Verbindungsglied zu Kai Schusano nach vorne. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselspieler, wo wir 05er auch sagen, wir genießen jetzt gerade jede Minute, die wir mit ihm noch haben, weil gerade auch im Spiel jetzt letztes Wochenende gegen die Bayern, Kai Schusano ist ein Spieler, der aus der J-League kam, der anfangs Schwierigkeiten hatte, mit der Bundesliga zurechtzukommen, aber der jetzt quasi den Turn gemacht hat, zu sagen, weg von diesem reinen Sechser defensiv hin auch zu dem Verbindungsglied nach vorne. Und der klebt am Ball, das ist unwahrscheinlich. Ja. Und der hatte auch jetzt gegen die Bayern die 3 Tore, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, da gehen mal mindestens 2 auf seine Kappe, auch aufgrund von genialen Vorlagen. Und solche Spieler in die Bahn zu kriegen, das hat Urs Fischer schon sehr gut geschafft.
Okay. Ich würde auch sagen, also Kai Schusano ist momentan der Spieler der Stunde bei euch so in den letzten 4 Spielen, so, ne? Kann man schon sagen.
Ja, absolut.
Finde ich so, was ich an Spielen gesehen habe. Ja, okay, vielleicht nochmal eine Personalie, weil die auch interessant ist. Torwartposition. Da spielt auf einmal der 35-jährige Daniel Batz und auch nur 4 Jahre jüngere Robin Zentner. Und der spielt auch richtig, richtig gut. Der hat super Werte, Daniel Batz. Was ist denn da eigentlich passiert?
Robin Zentner hat sich im Training verletzt. Und bei Mainz 05 ist das immer so eine Sache. Wir haben extrem gute, ausgebildete junge Torhüter, aber man hat sich dann entschieden, trotzdem auf unseren dritten Torwart zu setzen, auf Daniel Batz, der von Saarbrücken kam, der bei uns bis dato gar nicht so viele Einsatzzeiten in der Bundesliga hatte. Ich will jetzt nicht lügen und sagen, es war keine Minute, aber es kommt schon so in die Richtung ran. Und was der einfach aus dem Stand für eine Leistung zeigt, ist unfassbar. Und bei Robin war es dann tatsächlich so, dass er zu früh ins Training wieder eingestiegen ist und sich deswegen wieder verletzt hat und deswegen jetzt eben auch so lange ausgefallen ist. Ist jetzt wieder, war am Wochenende das zweite Mal auch wieder im Kader. Aber ich würde sagen, also die Saison darf Batzi mit Sicherheit noch beenden.
Ja, also, das würde ich mal auch behaupten halt. Also das ist relativ offensichtlich, denke ich. Sind noch 3 Spiele.
Und Robin Zentner liebt den internen Zweikampf. Also ich glaube, da können wir uns drauf freuen, wenn es dann im Sommer heißt, das wird einfach eine offene Geschichte, wer dann erster Torwart wird, weil Robin hat es schon mal geschafft, sich als zweiter Torwart durchzusetzen. Wenn er jetzt seine Stammkeeper-Position im Sommer gegen Daniel Batz verteidigen muss, dann können wir nur drauf setzen, dass das eigentlich eine ganz gute Nummer wird für Mainz 05.
Ja, dass es wahrscheinlich alle stärker macht und der nachher spielt, auch dann daraus erstarkt hervorgeht, wahrscheinlich aus einem guten Zweikampf. Ne?
Ja.
Okay, Felicitas, bevor wir auf Sonntag gucken, vielleicht nochmal einen kurzen Ausflug zum Europapokal. Wir haben schon darüber gesprochen, ihr habt in der Conference League gespielt, obwohl ihr nebenbei so einen harten Abstiegskampf sozusagen oder Klassenerhaltskampf hattet. So, ihr habt es bis ins Viertelfinale geschafft, über einen Sieg im Achtelfinale gegen Sigmar Olmütz, Hin- und Rückspiel. Und dann gab es diese beiden Spiele gegen Straßburg. Ihr habt das 2-0 gewonnen im Hinspiel und dann noch 4-0 verloren im Rückspiel. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, auch vor allem das Rückspiel nicht. Da gab es wüste Szenen. Warst du eigentlich in Straßburg, warst du, ne?
Ja. Ich war in Straßburg.
Kannst du das mal ein bisschen erzählen, was da so alles abgegangen ist oder wie das so vonstatten ging?
Ja, also ich glaube, das sind ja so 2 Geschichten. Also sportlich muss man schon einfach sagen, Straßburg hat die Conference League Liga-Phase als Tabellenerste Mannschaft abgeschlossen. Also die waren schon auch einfach ein starker Gegner. Trotzdem konnten wir die im Hinspiel zu Hause wirklich dominieren. Und im Prinzip war es dann, glaube ich, einfach diese Nummer, dass Straßburg ganz klar gesagt hat, die verlassen sich auf die Heimkulisse. Und versuchen alles, was irgendwie noch geht. Und Mainz 05 ist mit einer Attitüde in das Spiel gegangen, zu sagen, wir wollen die 2 Tore nicht verlieren. Und da sind einfach 2 Welten aufeinander geprallt. Also unsere Mannschaft war weder sportlich noch mental irgendwo in der Nähe eines Viertelfinal-Rückspiels. Und das hat uns das Genick gebrochen. Und das andere, was halt in Straßburg passiert ist, mit den Szenen nach Abpfiff, da muss man wirklich sagen, um die ganze Geschichte zu erzählen, muss man im Hinspiel anfangen, weil Godot, der ja hat im Rückspiel vor der Kurve von Mainz 05 an der Eckfahne sein Trikot aufgehangen und hat vor der, unserer Kurve gejubelt. Und er hat aber schon im Hinspiel vor, als sie ins Stadion reingekommen sind, quasi schon vor Anpfiff, ist er einfach in unsere Kurve gelaufen und hat, hat so vor sich hingelacht und gewunken und wirklich provoziert.
Mhm. Und, ja, echt schräg, ne?
Ja, also wirklich auch einfach unangenehm.
Ja.
Und kurz vor Abpfiff vom Hinspiel gab es dann eben nochmal eine Szene mit Amino Sieb, der angegangen wurde, der dann ein bisschen, sag ich mal, überreagiert hat, wo es dann auch nach, mit Abpfiff im Prinzip schon beim Hinspiel zu Rudelbildung kam. Und das hat sich halt im Rückspiel nur weitergezogen und ist dann letztendlich einfach explodiert, indem das halt Godot dann noch meinte, vor der Kurve, nach Abpfiff, weißt du, die gewinnen 4-0 gegen uns zu Hause, wir scheiden aus diesem Wettbewerb aus. Und dieser Spieler hat nichts Besseres zu tun, als sich vor die 05er zu stellen und zu jubeln.
Ja, es wirkt ziemlich kindisch. Ich habe den Ausschnitt natürlich auch gesehen, wie viele andere auch. Also es wirkt halt auch sehr, sehr kindisch halt so einfach. Ne?
Ja, und Nadim Amiri macht dann halt das, was Nadim Amiri in so einem Moment tut.
Er interveniert.
Genau. So, da kann, könnte man sich vielleicht auch drüber unterhalten, ob man da nicht die, die bigger person, sage ich mal, in Anführungszeichen sein muss. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Provokation gegenüber zwei Spiele und irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Und als Fan in Straßburg kann ich nur sagen, ich fand's gut, was Nadim gemacht hat. So, das macht man einfach nicht. Und da gibt's einfach dann auch eine Grenze und die war überschritten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also es wirkt auch so auf mich, ohne dass ich das Spiel im ganzen Kontext gesehen hätte oder beide Spiele. Ja, kommt mir das auch schon so vor auf jeden Fall. Gut, hast du das schon verdaut, das Ausscheiden? Oder hättest du dir ein bisschen gewünscht, da, na klar, hättest du das gewünscht, ins Halbfinale zu kommen? ja, hast du schon verdaut?
Ja, schon. Also natürlich, wir waren alle so ein bisschen, wir hatten alle auf Leipzig geschielt, um ehrlich zu sein. Viele hatten schon für Madrid Flüge gebucht. Das wäre jetzt das Halbfinale gewesen. Viele hatten schon Hotelzimmer in Leipzig reserviert, die dann ja, noch am Abend selber storniert wurden.
Ja.
Und letztendlich ist es halt jetzt gerade, also es ist schon irgendwie emotional so ein Rückschritt, dass du sagst, du kommst aus so einer Phase, wo du extrem in der heimischen Liga um den Verbleib kämpfen musstest und international quasi das genaue Gegenteil hattest, dass du halt wirklich die Chance hattest, was Historisches zu erreichen, was ja auch passiert ist. Also Mainz 05 war nie in einem internationalen Viertelfinale. Aber dann zurück zum Liga-Alltag, das hat schon noch ein bisschen gedauert. So.
Ja, aber so von der Metapher her, ne, aus dem grauen Herbst, Abstiegskampf und so weiter, rein irgendwie in den goldenen Frühling mit mehr oder weniger in der Bundesliga gesichert und so weit zu kommen im Europapokal, das ist schon ziemlich toll eigentlich. Ne?
Ja, absolut.
Okay, dann lass uns doch mal langsam auf Sonntag schauen. Gibt es irgendwie bei euch momentan, also es gibt schon ein paar Verletzte bei euch, kann man ja schon sagen, haben wir auch schon drüber gesprochen natürlich, ne? Aber gibt es akut gerade nochmal irgendwie neue Verletzungen oder auch gesperrte Spieler?
Neue Verletzungen sind mir jetzt nicht bekannt. Was, sag ich mal, neuer ist im Vergleich jetzt zu den Langzeitverletzten wie Hollerbach oder Silas, die einfach die Saison komplett ausfallen, ist, dass Jason Lee sich den Fuß, hat sich den Zeh gebrochen, glaube ich.
Ja, Zeh gebrochen.
Genau,
ja.
Der fällt auch aus. Und bei Anthony Cassie, der auch schon Startelf-Einsatz jetzt hatte, der ist gegen die Bayern nicht gestartet. Da ist ein bisschen die Frage, wie fit der tatsächlich ist, wie viel der kann. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass er im Kader gegen St. Pauli sein wird und auch seine Einsatzminuten bekommt.
Gut, ansonsten, ja, noch eine Frage, die eigentlich hätte schon davor kommen müssen, nochmal, mir ist aufgefallen, Kaspar Podolski ist ja auch so ein bisschen Durchstarter diese Saison bei euch, aber ja, hat einen relativ hohen Marktwert mittlerweile, hat aber schon dreimal die Agentur diese Saison gewechselt, was ist da genau los?
Ja, das ist so ein bisschen, das sind jetzt so die Nebenschauplätze, die sich eröffnen, wenn Europa vom Tisch ist und wir nicht mehr viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben, also der hat sich über die Saison extrem gut entwickelt, ist schon im Trainingslager im Sommer aufgefallen, einfach als wirklich sehr guter Nachwuchsspieler in der Abwehr. Hatte auch seine Einsatzzeiten, hat auch wirklich tolle Spiele für 05 schon gemacht und kriegt gerade keine Einsatzzeiten mehr. Und da war so ein bisschen jetzt auch gerade beim Spiel gegen die Bayern die Frage. Dominik Kohr schießt zwar in der 15. Minute das 1-0, kriegt aber dann 10 Minuten später eine gelbe Karte und trifft dann in der zweiten Halbzeit auf, sag ich mal, die erste Kapelle, die Bayern so aufbieten kann.
Ja, klar.
Hätte man da nicht vielleicht Kaspar Pultulski reinnehmen sollen, einfach auch damit Dominik Kohr nicht mit Rot vom Platz fliegt. Das kann dir gegen die Bayern ja auch passieren. Und das ist halt nicht passiert. Deswegen, da sind so ein paar Fragezeichen. Mhm. Aber ja, wir werden sehen.
Ja, ich wollte eigentlich mal mich selbst testen, ob ich eine Folge gegen Mainz ohne Chor auskomme, aber komme ich nicht. Also ich glaube, er hätte wahrscheinlich sogar wirklich vom Platz fliegen müssen, mal wieder also gegen Bayern. Das war nicht offensichtlich, ne? Es gab einfach zu viele Situationen.
Ja, also der konnte einfach nicht die Zweikämpfe so führen, wie er sie hätte führen müssen, sagen wir es mal so. Und gerade gegen die Bayern, da hast du halt einfach oft Pech. Und
gerade wenn du eine gelbe Karte bekommst, einfach, dann ist das doof.
Genau.
Na gut, okay. Ich mal als These in den Raum gestellt, ihr wollt, glaube ich, gewinnen am Sonntag, einfach um den Deckel zuzumachen, auch nicht um Punkt oder so. Ich glaube, ihr geht auf Sieg, bin ich mir relativ sicher, oder? Was denkst du?
Ja, da bin ich mir auch relativ sicher.
Ja, ich meine, alles andere, ne, ihr habt ein super Spiel gegen Bayern gemacht, ihr trefft auf das aktuell formschwächste Mannschaft der Bundesliga. Also wenn ich jetzt Mainz wäre, würde ich auch mit breiter Brust hinkommen und sagen, komm, die hauen wir weg und dann ist hier, können wir einmal über den Kiez dackeln und haben irgendwie dann ist die Saison beendet. Ne? Natürlich gibt's da uns auch immer noch und ich hoffe natürlich, dass wir da irgendwie unser Übriges für tun, haben wir ja gerade gehört. Also wenn man die Kulisse stellt auswärts, dann und natürlich nicht so provoziert wie Straßburg oder einzelne Spieler dort, dann kann man schon was ausrichten.
Ja.
Wie wirst du denn? Also ihr seid ja mit größerer Kapelle irgendwie dann am Sonntag in Hamburg, ne? Mit allen HinterhofsängerInnen sozusagen, oder?
Nee, wir sind zwei von drei im Moment, die nach St. Pauli fahren, weil tatsächlich der Vorverkauf relativ schnell wieder beendet war, weil einfach sofort alle Karten waren.
Ja.
Also deswegen, und ich glaube auch, ich habe es ja auch schon beim letzten Mal, als ich hier bei euch zu Gast war, gesagt, St. Pauli ist einfach, es macht einfach Spaß, zu euch ins Stadion zu kommen. Und ich glaube, das wollen jetzt einfach auch viele 05er nochmal mitnehmen, so am verlängerten Maiwochenende.
Verlängertes Wochenende auch, genau, ja.
Genau. Und freuen sich, glaube ich, einfach auch viele auf ein gutes 05-Spiel. Und was mir dann so ein bisschen leid tut auch, ist einfach, dass der Spieler, der beim letzten Mal schon so brilliert hat auf St. Pauli, Paul Nebel, der hat gerade auch wieder in die Spur zurückgefunden. Und ich glaube, also es würde mich wundern, wenn Urs Fischer die Marschroute vorgibt, wir müssen die Null halten und dann schauen wir mal, ob wir hintenrum noch ein Tor schießen.
Ja, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, wenn man vor allem mal dieses 3-0 zur Halbzeit gegen Bayern noch so nah ist. Und man ja auch sieht irgendwie, was man damit erreichen kann, glaube ich, dann, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt Mainz oder Mainz wäre oder Trainer, ich würde sagen, komm, hier, Vollgas und dann gucken wir mal. Und wenn nicht, dann holen wir unseren Punkt eh noch. Also macht ja nichts. Ihr habt noch als Restprogramm, spielt ihr noch dann die letzten beiden Spiele zu Hause gegen Union Berlin und dann noch in Heidenheim, ne?
Genau.
Ja. Ah, ja. Das ist durch halt auf jeden Fall. Also, schöner wäre es gewesen, wenn schon durch gewesen wäre, vielleicht für uns. Ja, aber bei uns ist eh egal. Wir müssen jetzt eh auf uns schauen. Da gibt es genügend Baustellen und alles andere ergibt sich dann, würde ich sagen. Dann lass uns doch nochmal einen Tipp zum Ende wagen.
Ich tippe ja nicht so gerne, weil dann nie das eintritt, was ich tippe. Aber ich sage jetzt einfach mal ganz frech, dass wir 3-1 für euch gewinnen. Also ein 1-3.
Okay. Ja, ja. Ich habe die letzten, glaube ich, 4 Folgen oder so immer 1-0 getippt und stoisch norddeutsch, wie ich bin, bleibe ich dabei. Wir spielen 1-0, wir gewinnen 1-0 gegen euch und lassen alles offen, was dann in der Tabelle noch offen ist erstmal.
Ja, also wir wünschen es euch wirklich von Herzen. Wir wollen natürlich, wir haben wahrscheinlich schon ein bisschen was dagegen zu setzen, aber unter uns, ich hätte jetzt auch, also wenn wir es verlieren, ist, ja, wir müssen uns nicht so doof anstellen wie beim 4-0 in Straßburg, aber...
Ja, also du hörst mich natürlich auch hier so, wie soll ich sagen, wenig euphorisch, ne? Wenn man natürlich irgendwie beim Tabellenletzten sich ein 2-0 abfängt, die schon lange irgendwie eigentlich in aller Köpfe abgestiegen sind, also erst der FC Heidenheim. Und man trifft auf eine formstarke Mannschaft wie Mainz, ist es auch ein bisschen schwierig, das zu verkaufen gerade, dass das was Gutes werden kann insofern. Aber natürlich glaube ich daran und hoffe, dass irgendwas passiert. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich hatte. Wir haben ein Heimspiel gehabt im Winter, da haben wir 2-1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen und waren sogar sehr gut in allen Belangen. Dass obwohl so viele Spieler ausgefallen sind und wir auch gerade nicht aus so einem guten Turn kamen. Und daran habe ich mich heute wieder erinnert und denke so, das kann es vielleicht auch nochmal werden, dass man einfach einfach ein Spiel abliefert, was keiner denkt und das einfach total gut ist. So, also ich muss mich an irgendwas klammern. Ne?
Ja, und um ehrlich zu sein, Mainz 05, also ich sag mal, das Spiel, was wir jetzt gegen die Bayern gezeigt haben, das ist halt ein Spiel, was unserer Spielweise entgegenkommt. Mhm. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ihr wie die Bayern den Ball zirkulieren lassen wollt und uns schwindelig spielt, und wir uns auf einzelne Kontersituationen zurückziehen müssen.
Ja, wenn, dann spielen wir euch schwindelig in Zonen, die total unwichtig sind für euch oder für irgendwas.
Und so, also wir haben zwar spielstarke Spieler wie Kai Schusano, Nadim Amiri, aber wir sind jetzt auch keine Tiki-Taka-Mannschaft, die mit 70% Ballbesitz super glücklich ist. Das könnte schon ein Momentum sein, wo man uns kriegt, sage ich ganz ehrlich.
Okay, dann mache ich mal einen Haken dran und damit würde ich auch gerne die Folge beenden mit was Positivem für uns. Nee, ganz ehrlich, also hast du noch ein Thema sonst oder so? Es ist ruhig bei euch sonst, weil es hat sich eigentlich alles bei euch in den letzten Monaten auf das Sportliche konzentriert, ne?
Ja, absolut. Also sonst haben wir wirklich links und rechts im Verein jetzt gerade keine größeren Themen. Unsere Frauen sind in ihrer ersten Zweitligasaison überragend auf Platz 4. Die werden wahrscheinlich nicht aufsteigen, aber das ist jetzt gerade so das, wo wir als Fans sagen, also wenn es bei den Herren dann nicht mehr um Abstieg geht oder internationales Geschäft, bei den Frauen läuft es gerade einfach auch sehr gut und dann kann man sich das auch immer mal gut angucken.
Ja, ah, okay. Läuft es da auch gut? Bei uns läuft es ja irgendwie überall nicht so richtig gut. U23 nicht. Die sind auch leider kurz vorm Abstieg in die Oberliga. Die erste Frau ist da schon ein bisschen besser, kämpft aber auch noch um den Klassenerhalt. Ja, so sieht's bei uns gerade aus. Optimistisch gehen wir voran ins verlängerte Maiwochenende, würde ich sagen. Felicitas, vielen Dank, dass du heute Abend hier warst und ich wünsche dir ein schönes Wochenende in Hamburg.
Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Heimspiel.
Ja, danke. Und dann freue ich mich auf das Gespräch mit Bene am Montagabend. Ja, und uns allen wünsche ich ein erfolgreiches Spiel am Sonntag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie, und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.